Zwiderwurzen.
Dorgaff.
Hundsgrippe verreckter.
Fast 3 Jahre lang hat Hans Reiser Schimpfwörter wie diese gesammelt und illustriert. In seinem neu erschienenen Bildband schöpft der Künstler aus Reichersbeuern bei Bad Tölz das kreative Potenzial der bayerischen Sprache für Beleidigungen voll aus.
Du Giftnudel.
Lormsierder.
Alter Krauderer.
Auch weniger humorig sorgt das Thema Beleidigung heutzutage für Schlagzeilen. Umso mehr, als sich der öffentliche Diskurs verstärkt ins Internet verlagert hat. Die Beleidigung und ihre Ahndung sind zur Massenware geworden. Ein einzelner Internetnutzer kann einen Hasspost in Sekundenschnelle vervielfältigen. Ministerinnen und Minister der Bundesregierung beziffern die Zahl der Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung in den Jahren 2021 bis 2024 auf über 1300. Um aus der Vielzahl der Verunglimpfungen die strafrechtlich Relevanten herauszufiltern und anzuzeigen, setzen die Politiker nun auf künstliche Intelligenz. Doch warum beleidigen wir uns überhaupt? Forschende sagen, die Beleidigung hat auch eine soziale Funktion. Sie ist nicht per se schlecht. Mein Name ist Lukas Grasberger. Dass sich Menschen Beleidigungen an den Kopf werfen, das ist kein neues Phänomen, sagt die Sprachwissenschaftlerin Annika Frank von der TU Dortmund. Sie hat sich bereits in ihrer Doktorarbeit mit der Beleidigung befasst. Beleidigungen, heißt es darin, gibt es in jeder Kultur. Jedes Mitglied einer Gesellschaft hat schon einmal Erfahrungen mit Beleidigungen gemacht und erkennt sie, wenn sie auftreten. Doch wann fing das an? Wann begannen diese Angriffe auf die Ehre durch die Kundgabe eigener Missachtung oder Nichtachtung, wie das Strafgesetzbuch die Beleidigung definiert?
Wie lange das jetzt historisch tatsächlich zurückgeht, also so richtig festmachen kann man das nicht. Ich habe ein Zitat gebracht, das habe ich gefunden, da hat einer irgendwie gesagt, ein Forscher.
Genauer, der britische Neurologe John Hucklings Jackson, der Ende des 19. Jahrhunderts schrieb,
der erste Mensch, der beleidigte, anstatt seinem Gegenüber wortlos den Schädel einzuschlagen, legte damit den Grundstein der Zivilisation.
Sich nicht körperlich, sondern mit Worten verletzen, das soll eine zivilisatorische Errungenschaft sein. Annika Frank sagt, verletzt wird die Ehre, denn die Beleidigung ist per Definition eine Ehrverletzung. Was als Beleidigung gilt, wie schwer diese aufgefasst und geahndet wird, dies alles hängt Annika Frank zufolge immer am Ehrbegriff der jeweiligen historischen Epoche.
Es sind Ehrdelikte, es geht immer um die Ehre und insbesondere in Zeiten, wo die Ehre und gesellschaftliche Stände und so weiter noch eine größere Rolle spielten, da gab es einfach ganz, ganz viele Regeln schon um Beleidigungen. In der Ständegesellschaft gab es auch komplett ehrlose Menschen. Da war das wirklich ein Gut, was man, sag ich mal, von außen verliehen bekam. Da war die Personenwürde noch gar nicht so wichtig, also das, wie ich mich selber fühle, sondern tatsächlich das, was mir die Gesellschaft zuspricht. Und da gab es eben Veränderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mehr und mehr. Dann kamen natürlich in Nationalsozialismus so Dinge wie Soldatenehre und das Deutschsein und sowas. Also es verändert sich. So wie sich die Kultur verändert, verändert sich eben auch immer der Ehrbegriff und dann das, was als beleidigend gelten kann und was nicht.
Forschende verschiedenster Disziplinen haben die Beleidigung und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit betrachtet. Juristen, aber auch Sprachwissenschaftler, Soziologen, Psychologen und Philosophen. Eine der vielleicht bekanntesten Abhandlungen zum Thema verfasste im 19. Jahrhundert Arthur Schopenhauer, Die Kunst zu beleidigen. Darin beschreibt der deutsche Philosoph die Beleidigung als letztes Mittel, um Recht zu behalten.
Afterweisheit.
Das geistlose Gewäsch jenes elenden Scharlatans.
Der hohlste, der sinnleerste Wortkram, an welchem jemals Strohköpfe ihr Genüge gehabt.
Der Instrumentenkasten an Beleidigungen, auf den Menschen zurückgreifen können, er war zu Zeiten Schopenhauers bereits gut gefüllt. Denn schon die alten Römer, sagt der Professor für Latinistik Dennis Pausch von der Philipps-Universität Marburg, beherrschten die ganze Klaviatur der verbalen Niedertracht.
Es ist dann eine Kunstform, eine gewisse Virtuosität. Man zeigt, dass man das in Versform hinbekommt. Und es scheint manchmal auch einfach ein vergnügliches Spiel gewesen zu sein und nicht alles jetzt wirklich vielleicht so ausgrenzend oder so verletzend gewesen zu sein, was Beleidigungen natürlich auch sein können.
Ob auf Hauswänden oder festgehalten auf Papyrus, ob Satire oder Gedicht. Es war das Trägermedium, das im alten Rom mit über den Inhalt der Schmähschrift bestimmte.
Von der Satire über Spottepigramme, Komödien spielen eine große Rolle, aber auch sowas wie Reden vor Gericht, politische Reden, wo die Auseinandersetzung auch oft sehr hart war. Und da kommen so unterschiedliche Gattungen, Überlieferungsträger zusammen, die natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, wie dann jeweils beleidigt wird. Man beleidigt vor Gericht doch anders als auf der Hauswand in Pompeji.
Oppius, du Pausenclown, du Dieb, du Langfinger.
Albanus ist eine Schwuchtel.
Sexuelle Herabwürdigungen gab es laut Dennis Pausch schon in der Antike. Als Graffitis auf den Ruinen der antiken Stadt Pompeji haben sie die Zeit überdauert. Die Art und Weise, in der beleidigt wird, sage stets viel darüber aus, wie eine Gesellschaft funktioniere, betonte Latinistikprofessor. So gab es die herabwürdigende Bezeichnung als fett zwar schon bei den Römern. Die Beleidigung funktioniere, so Professor Dennis Pausch, allerdings nicht als klassisches Bodyshaming, wie es heute der Fall ist. Die Erwähnung zielte auf eine vermeintlich charakterliche Schwäche ab, eine Zügellosigkeit, die den Beleidigten als nicht geeignet für öffentliche Ämter abqualifizieren sollte. Die Römer, sagt der Altphilologe Dennis Pausch, beherrschten bei der Beleidigung den derben Paukenschlag genauso wie subtile Zwischentöne. Die Beleidigung, erklärt der Latinistikprofessor, gehörte laut Überlieferungen in der Antike zum rhetorischen Training und spielte eine große Rolle für die Bildung der Oberschicht.
Teil dieser rhetorischen Ausbildung ist es, beigebracht zu bekommen, wie man jemanden möglichst gut loben kann, aber auch, wie man jemanden möglichst gut fertig machen kann. Und von daher ist sozusagen das Modul Mobbing Teil des antiken Curriculums. Also zum Beispiel in diesen Gerichtssituationen, wo die ausgebildeten Redner mit ihrer extremen rhetorischen Kompetenz sozusagen die Klingen kreuzen, da können wir davon ausgehen, dass die nicht bei Null angefangen haben, sondern dass da sehr viel an gegenseitiger Antizipation, was könnte der andere jetzt sagen, eine Rolle spielt. Wir können also auf beiden Seiten ein erhebliches Vorwissen voraussetzen.
Dennis Pausch vergleicht solch antike Rededuelle mit den Reimen, den Wortgefechten des Battle Rap. Dabei attackieren sich Rapper in Reimform mit möglichst fantasievollen und technisch ausgefeilten Beleidigungen. Wer solcher Art beleidigt wurde, dem wurde signalisiert, du bist es wert, beleidigt zu werden. Ja, du bist intellektuell auf meiner Augenhöhe. Dieses Phänomen von Beleidigungen findet sich auch schon in der Antike. Der römische Dichter Catull schrieb Schmähgedichte über Cicero und Julius Caesar. Nur wer von Catull gedisst wird, gehört dazu, formuliert es Dennis Pausch in seinem Buch Virtuose Niedertracht, die Kunst der Beleidigung in der Antike.
Also die Beleidigung dient nicht der Exklusion, dass man jemanden draus haben will und sagt, du gehörst nicht zu uns, sondern die Beleidigung wird geradezu zu dem Element, das die Gruppe konstituiert. Denn man gehört dann dazu, wenn man das auch kann.
Die Beleidigung kann also dazu dienen, jemand aus einer Gruppe auszuschließen. Sie kann aber auch Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft schaffen. Damit eine Beleidigung funktioniert, sagt Annika Frank, braucht es eine gemeinsame Ebene, die durch den Akt des Beleidigens verlassen wird.
Weil Beleidigung immer bedeutet, hier ist Ende mit Kooperation. Wir sind nicht mehr auf einer Ebene. Du bist ja mir unterlegen durch dein Verhalten, durch deine Art und Weise, wie du dich in der Welt bewegst. Und mit dir möchte ich eben nicht mehr kooperieren. Und wenn der Beleidiger so einen Punkt identifiziert in einem Gespräch, dann kann eine Beleidigung eben ausgesprochen werden.
Oft, so betont der Historiker Daniel Stienen von der Otto-Bismarck-Stiftung, ist die Beleidigung eine Reaktion. Der Beleidiger reagiere auf einen Regelverstoß, etwa wenn jemand bei Rot über die Straße geht.
Du blindes Rindvieh!
Die erste Funktion können wir als Sanktion bezeichnen oder Bestrafung oder Vergeltung. Hierbei geht es um die Ahndung eines eben in der Vergangenheit liegenden Regelbruchs.
Auch künftige Regelverstöße sollten zuweilen durch Beschimpfungen verhindert werden, erklärt Daniel Stienen. Wer eine Regel bricht, wer gegen ein Gesetz verstößt, dem werde doch eine Beleidigung signalisiert, dass man damit nicht ungeschoren davonkomme. Die Beschimpfung dient demnach der Abschreckung. Der präventive Charakter ist die zweite von vier Funktionen der Beleidigung, die der Wissenschaftler herausgearbeitet hat. Die dritte lautet: Beleidigung stiftet Gemeinschaft.
Und das ist die Funktion, wo man in den Sozial- und Geisteswissenschaften sagen würde, das ist vielleicht die wichtigste Funktion von allen. Denn durch einen Regelverstoß wird die Gültigkeit einer Regel dann auch immer in Frage gestellt. Und erst durch die öffentliche Ansprache des Regelverstoßes, sei es eben in einer kleinen Gruppe, sei es in einer Gesellschaft als Ganzes, wird die Regel so dargestellt, dass sie eigentlich eben immer noch Gültigkeit besitzt. Das heißt, die Welt wird eingeteilt in eine In-Group, wo eben all diejenigen sich vergesellschaften, die eben diese Regel immer noch gültig finden und wichtig finden, und eben in die Außenseiter, die eben verstoßen werden, die eben diese Regel nicht befolgen. Dabei gibt es auch so etwas wie einen Solidaritätseffekt.
Das Bestrafen und Ausgrenzen einer Gruppe mittels einer Beleidigung kann demnach dazu führen, dass sich eine andere Gruppe erst zusammenschließt oder enger zusammenrückt. Neben der präventiven und ahnenden Funktion beleidigen Menschen ganz banal, aber auch einfach deshalb, um sich über andere zu stellen, so der Geschichtswissenschaftler Daniel Stienen.
Was man vielleicht als Profilierung bezeichnen könnte.
Bei derartigen Beleidigungen geht es Daniel Stienen zufolge
um die Statusverbesserung innerhalb der eigenen Gruppe, indem man sich als ihr Sprachrohr inszeniert, also als jemand, der die Regeln, die dieser Gruppe wichtig sind, nach außen hin vehement verteidigen kann. Und auch hier vielleicht ein Beispiel, diesmal aus der Politik, das sich auch so ereignet hat vor vielen, vielen Jahren. Da gab es einen Nachwuchspolitiker einer Oppositionspartei, der war gerade 28 Jahre alt, war gerade in den Bundestag eingezogen und hielt nun seine erste Rede, was immer etwas ganz Besonderes ist. Und der beschimpfte einen anwesenden Bundesminister als griesgrämigen Kabinettsgrufti. Es war seine erste Rede, er war noch jung, er war zum ersten Mal im Bundestag. Hier ging es also auch darum, auch der eigenen Partei zu zeigen, seht her, ich bin jemand, der also fähig ist, die Interessen unserer Gruppe, unserer Partei, eben auch vehement nach außen zu vertreten und eben Sprachrohr von euch zu sein.
Oft ging es in den vergangenen Jahrzehnten hoch her in deutschen Parlamenten in puncto Beleidigung und Beschimpfung. Dies liegt auch daran, dass selbst der scharfe verbale Angriff auf den politischen Gegner gesetzlich geschützt ist. Abgeordnete genießen die sogenannte Indemnität. Das heißt, ein Parlamentarier darf zu keiner Zeit gerichtlich oder dienstlich verfolgt werden für das, was er im Bundestag, im Landtag oder einem Ausschuss gesagt hat.
Er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments.
Dummheit und Holzköpfigkeit.
Dummes Zeug.
Das sind doch alles diese Verbrecher und Hundsfotti und Volksverhetzer.
Halten Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu, Sie Kamel.
Schon früher war das Klima in den Parlamenten zuweilen rau. Aber inzwischen ist die Zahl der Ordnungsrufe wegen beleidigender Äußerungen regelrecht explodiert. Von 2 in der Legislaturperiode von 2013 bis 2017 auf über 100 für Reden zwischen 2021 und 2024. Doch nicht nur in den Parlamenten, auch im Alltag haben politisch motivierte Beleidigungen zugenommen. Dies, sagt Daniel Stienen, drückt sich nicht nur in Zahlen der Kriminalstatistik, sondern auch in einer veränderten Wahrnehmung aus.
Vor 50, 60 Jahren waren vielleicht die Sagbarkeitsregeln andere, oder beziehungsweise man hatte vielleicht ein dickeres Fell und hat sozusagen Beleidigung als solche gar nicht wahrgenommen, beziehungsweise stand leichter drüber. Wir sind aktuell eben in einer Phase, wo wir auch sensibler reagieren, weil auch möglicherweise das demokratische System stärker angegriffen ist.
Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, seien das Hauptziel von Beleidigungen im Internet, sagt die Forscherin Steljana Doseva vom Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation. Sie wollte mit ihrem Team herausfinden, wer am meisten von Beleidigungen betroffen ist. Das Ergebnis? Besonders Politiker, aber auch ehrenamtlich engagierte Aktivistinnen oder Journalisten sind Opfer digitaler Beleidigung und Bedrohung.
Für Sie ist die Online-Kommunikation dann eher toxisch oder unangenehm. Wir haben zum Beispiel in unserer Studie festgestellt, dass Facebook und TikTok unter den Mainstream-Plattformen sozusagen sind, wo Betroffenen ja auch am meisten Beleidigungen erfahren. Die Hürde auf Social Media ist auch viel kleiner, weil man sitzt ja dann vom Laptop oder vom Handy und man sieht nicht die Person direkt, die man dann beleidigt.
Ein Fünftel der 6.000 Befragten gab an, selber Opfer von Beleidigung im Internet geworden zu sein, vor allem auf Facebook und TikTok. Allerdings war die Zahl der Befragten, die in der Offline-Welt Beleidigungen erfuhren, sogar noch etwas höher. Das heißt aber nicht, dass das Netz ein friedlicherer Ort ist als das Leben draußen.
Das zeigt einfach nur auf, erstmal, dass Beleidigungen ja auch nicht ein Problem aus der Online-Welt sind. Und auch, man müsste jetzt an dieser Stelle auch sagen, dass viele Konflikte ja auch aus der Offline-Welt kommen und online ausgetragen werden.
Erklärt die Forscherin Steljana Doseva.
Man könnte aber auch, was die Qualität der Beleidigungen angeht, sagen, dass Beleidigungen auf Social Media unabhängig davon, wie sie aussehen, natürlich schwerwiegender sind als Beleidigungen in der Offline-Welt, weil sie bleiben da erstmal bestehen. Die können nicht gleich gelöscht werden und die werden auch von vielen gesehen. Auch aufgrund von Empfehlungsalgorithmen werden die auch viel häufiger geteilt und dann bekommen sie einfach eine andere Art der Sichtbarkeit.
Für Aufsehen sorgte im Jahr 2024 der Rückzug des CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, der sich wegen Hasskommentaren und Beleidigungen im Internet aus der Politik zurückzog. Auch etliche Kommunal- und Landespolitiker gaben deswegen bereits auf. Im gleichen Jahr nahm der Marktschwabener Bürgermeister wegen Anfeindungen und Beleidigungen seinen Hut. Für Steljana Doseva ein klares Warnsignal.
Das ist eigentlich auch eine der größten Auswirkungen auf gesellschaftlicher Ebene, dass gerade Menschen, die zivilgesellschaftlich sehr aktiv sind, die in der Politik sehr aktiv sind, sich einfach bei wiederholten Beleidigungen einfach aus dem Diskurs zurückziehen, Plattformen nicht mehr nutzen wollen, einfach weil sie mit dem Hass nicht konfrontiert werden wollen. Und somit verlieren wir auch wichtigen Stimmen in gesellschaftlichen Debatten. Und dieser Effekt hat eben negative Auswirkungen auf die Vielfalt der Meinungen und kann den demokratischen Diskurs erheblich schwächen und dazu führen, dass sich eben diese engagierten Menschen weniger trauen, ihre Position auszudrücken.
Dieser Gefahr trat der Gesetzgeber 2021 mit einer Änderung des Strafrechts entgegen. Seitdem werden Beleidigungen, die in einer Versammlung oder durch Verbreiten geäußert werden, speziell geahndet und härter bestraft. Außerdem wurde die Straftat der Politikerbeleidigung verschärft. Nicht nur falsche Tatsachenbehauptungen, sondern auch Werturteile können seitdem strafrechtlich strenger verfolgt werden. Damit schützt das Gesetz speziell Lokalpolitiker vor Hass, Beleidigung und Bedrohung. Doch sind mehr Gesetze ein Mittel, um die Flut an Beleidigungen, die das Netz überschwemmen, einzudämmen? Juristen warnen vor einer zu akribischen Regelung, denn oft komme es auf den Zusammenhang an, ob eine Äußerung eine Beleidigung darstellt. Darauf wies der Bundesgerichtshof 1989 hin und rückte damit ab von der Idee einer eindeutig mess- und überprüfbaren Ehrverletzung. Diese Vagheit, sagt die Forscherin Annika Frank, bringe einerseits Probleme mit sich. Urteile in Beleidigungsprozessen seien unvorhersagbar. Andererseits würde eine detaillierte rechtliche Regelung das Gesetzbuch unnötig aufblähen. Daher liege der Ball im Feld der Gesellschaft. Diese handle im alltäglichen Klein-Klein aus, was eine Beleidigung ist und was nicht.
Und da kommen dann eben die Begleitumstände, Kontextfaktoren, auch immer die Beziehung, die man zueinander hat. Also eine Beleidigung braucht immer jemanden, der beleidigt und jemanden, der beleidigt wird. Dass ja irgendwo eine Intention und auch ein fruchtbarer Boden beim Gegenüber da sein muss. Bei einer Beleidigung muss immer mein Gegenüber auch noch ein bisschen mitspielen, ne? Der muss auch ein Gefühl vom Beleidigtsein haben. Darum würde ich immer eher von Aggression sprechen, weil das eher auch so in dieses Psychologische in dem Begriff drin ist.
Nicht immer seien Beleidigungen harmlos, sagt Annika Frank. Denn würden die Grenzen des Sagbaren immer weiter ausgedehnt, so könne am Ende die verbale in reale Gewalt umschlagen. Quasi eine Anleitung dafür liefert Arthur Schopenhauer.
Wenn der Beleidigende grob gewesen ist, sei man noch viel gröber. Geht dies mit Schimpfen nicht weiter an, so schlägt man drein. Und zwar ist auch hier eine Klimax der Ehrenrettung. Ohrfeigen werden durch Stockschläge kuriert, diese durch Hetzpeitschenhiebe. Selbst gegen Letztere wird von einigen das Anspucken als probat empfohlen. Nur wenn man mit diesen Mitteln nicht mehr zur Zeit kommt, muss durchaus zu blutigen Operationen geschritten werden.
Wie eskalierende Beleidigung der Gewalt in einer Gesellschaft den Boden bereiten kann, hat Professor Dennis Pausch bei den alten Römern beobachtet.
Aber man kann es natürlich auch als eine Vorstufe verstehen. Wenn da mal die Hemmungen gefallen sind, dann ist der nächste Schritt, dass es dann auch wirklich körperlich wird. In der römischen Geschichte ist das im Prinzip die Linie, die man ziehen könnte. Die Republik hat sich als eine Gesellschaft verstanden mit maximaler Rede und auch Schmähfreiheit. Und das eskaliert dann in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus auch ein bisschen. Da gehören die Cicerorinnen hin, auch was Catull schreibt, sind sehr aggressive Texte. Und man kann dann so eine Linie ziehen, dass diese verbale Enthemmung dann eben auch irgendwie mit dem Bürgerkrieg zusammenhängt, der dann ausbricht und die Republik letztlich beendet.
Die ersten römischen Kaiser erließen bald Gesetze gegen Majestätsbeleidigung.
Also offenbar war das ein Teil des, wie soll man sagen, politischen Programms, zu sagen, also wir sorgen jetzt dafür, dass jedenfalls die Angehörigen der Oberschicht auch ein Stück weit geschützt sind vor solchen verbalen Attacken, weil wir gesehen haben, dass verbale Aggression zu körperlicher Aggression führt und wir das nicht mehr zulassen wollen. Aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft auch verbal befriedet wird.
Die andere Seite der Kaiserzeit, sagt Dennis Pausch, war eine starke Einschränkung der Meinungs- und Schmähfreiheit.
Wo Personen, Autoren gerichtlich belangt werden können für das, was sie geschrieben haben. Die Werke werden verbrannt, die Autoren in die Verbannung geschickt, manchmal sogar zum Selbstmord gezwungen.
Heute, wie auch im alten Rom, lasse sich am Umgang mit Beleidigung ablesen, ob sich eine Gesellschaft im Umbruch befinde, sagt der Historiker Daniel Stienen. Denn mit Beleidigungen kommunizieren Menschen gewissermaßen ihre Normen. Der Altphilologe Dennis Pausch etwa hat bei den Römern ein mit heute vergleichbares Auf und Ab, was Beleidigungen und Hate Speech anbelangt, beobachtet.
Man muss immer wahrscheinlich so eine Art Optimum finden, wie viel man da zulässt, wie viel für eine Gesellschaft auch gut ist und wo dann die Grenze ist, wo man gesetzlich einschreitet. Im Prinzip ist das ein immer wiederkehrendes Thema.
Dieses Ringen um ein Gleichgewicht zwischen der Schmähfreiheit einerseits und der psychischen und physischen Unversehrtheit von Menschen andererseits, es begleitet uns seit Jahrtausenden und wird immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Holzkopf, warum wir uns beleidigen. Danke fürs Zuhören, sagt Lukas Grasberger.